Geschwindigkeit. Ich will mit dem Dampfer Amelie fahren, zusammen mit Mrs. Debusschere. Können Sie mir ein Billet für die Amelie besorgen?
So, und hier gehen wir raus aus dieser Feinübertragung und schalten ein in den Nerd Alert. Und es war der Herr Firestarter mit seinem Stück PlayStation Generation. Und mit dieser Generation beschäftigen wir uns heute auch im Nerd Alert. Und da wir hier vom Nerd Alert nicht alles totale Daddler sind, sondern nur irgendwie 33%, haben wir uns 200% Dadler ins Studio geladen, weil wir uns über ein Thema unterhalten wollen, über das wir nicht wirklich selbst Ahnung haben, über Murks oder so ähnlich. Aber da werden wir später drüber reden. Wir sollten erstmal die Stimmen der Akteure heute hören, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also natürlich im Studio heute wieder die drei Nerds mit Nerd 1.
Dem Norbert, dem Nerd 3.
Willem und dem Nerd 2.
Genau. Und wir haben zwei Gäste. Stellt euch doch mal kurz vor.
Ja, also ich bin Sven und bin so um die 30 Jahre. Genaues verrate ich nicht. Dadler schon seit Anbeginn eigentlich, seitdem ich einen Computer habe. Ja, da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu, wie das Ganze entstand so.
Ja, ich bin Christian, altersmäßig lebe ich, glaube ich, hier ungefähr wie der Rest, vielleicht ein paar Jährchen älter. Ja, Dadler schon irgendwie lange bevor ich einen Computer hatte, schon als Kind immer viel gespielt, vielleicht auch in den Genen, meine Schwester spielt auch.
Gut.
Ja, vielleicht so über über die Spiele oder den Spielgenuss hinaus interessiere ich mich eben auch zum Teil auch im Rahmen meiner Arbeit, insbesondere natürlich für Computerspiele, aber über deren Mechanismen, also sowohl über die technischen Aspekte, das heißt Grafik-Engines, als auch über ja, kulturelle Aspekte oder wie funktionieren Spiele, wie wirken sie.
Genau, und das sollte im Groben genau auch das Thema der heutigen Sendung sein. Wir beschäftigen uns mit Computerspielen oder genauer genommen mit Online-Computerspielen, wo zum ersten Mal neben der technischen und der spielerischen Seite auch sowas wie so soziale Aspekte und auch ökonomische Aspekte in unser Spieluniversum kommen. Aber bevor wir damit machen, anfangen, beschäftigen wir uns gleich ein bisschen mit den Grundlagen der Spiele, mit denen wir uns dann den Rest der Sendung, ja, die wir uns um die Ohren hauen werden. Aber vorher gibt es noch fürchterliche Chipmusik und die wird auch diese Sendung weiter dominieren. Wir hören jetzt ein Lied von einem der Helden der C64-Musik von Rub Hubbard, nicht zu verwechseln mit Ron Hubbard von Scientology, sondern Rub Hubbard, der zumindest auf dem C64 alle der bekannteren Stücke komponiert hat. Hier ist das Titelthema von BMX Kids. Go, 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 go. Go, 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 go.
Bye. go, go.
Ja, und wie wir schon in unserem wunderbaren Transmittertext versucht haben anzudeuten, sind im Endeffekt Computerspiele dafür verantwortlich, dass wir jetzt alle zu Hause so ein Gerät stehen haben mit Tastatur, Bildschirm und Maus. Oder jedenfalls gibt es Stimmen in der Welt, die sagen, dass genau dieses irgendwie die Ursache war oder die Haupttriebfeder für die frühen Heimcomputer. Und wenn so 5 alte Männer wie wir zusammen in einem Studio sitzen, dann kommen natürlich zuerst erstmal so die alten Erinnerungen an die ersten Begegnungen mit Computern. Und ich denke mal, ich spreche mit wenigen Ausnahmen hier, dass die erste Begegnung mit dem Computer bei uns in jedem Fall auch immer eine Begegnung mit dem Computerspiel war. Und was mich jetzt erstmal interessieren würde, so als Einstieg in diese Runde, was sind so die eure ersten Erfahrungen mit Computern bzw. Computerspielen gewesen?
Ja, meine erste Erfahrung war die, dass es furchtbar lange gedauert hat, diese Spiele zu laden, weil die ersten Rechner, die in meinem Freundeskreis aufgetaucht sind, waren eben die klassischen C64 mit Datasette, Load 8,1 und so weiter. Und man ist nach unten gegangen, hat eine Cola getrunken, kam hoch und dann gab es diesen Load-Error on Tape, Device, bla bla bla. Das erste Computerspiel, was mich selbst wirklich fasziniert hat, war das Spiel Blue Max. Also das war so ein nicht ganz korrektes Spiel, wo man den Zweiten Weltkrieg, glaube ich, nachbomben musste. Und ja, das war meine erste Spielerfahrung.
Geschichte mal zum Anfassen, ne? Ja, also ich hatte ganz klassisch irgendwie zur Konfirmation einen C64 gekriegt. Man hatte zu der Zeit auch noch überhaupt keine Motivation mehr zu verstehen, außer wie man Spiele lädt und wie man spielt. Und ich glaube, so einer meiner ersten Spiele war Track and Field. Das waren so Joystick-Killer. Weil man da irgendwie beim Langlauf irgendwie über Minuten, so schnell man kann, hin und her wechseln musste und sowas. Ja, und dann halt irgendwie, ich kenne die ganzen Namen gar nicht mehr von den ganzen C64-Spielen. Ne? Danach habe ich aber eine relativ lange Spielepause, muss ich sagen. Und wie sieht es bei euch aus?
Ja, mein Einstieg war ganz anders. Also auch anders, glaube ich, als eurer. Also ich habe schon längst studiert, bevor ich irgendwie überhaupt mit Computern in Berührung gekommen bin. Also zu der Zeit noch Jura studiert, nicht Informatik. Und mir für Textverarbeitung also ein Atari ST gekauft, der zu der Zeit irgendwie ziemlich angesagt war, aber 0,0 liefen da die ersten Wirtschaftssimulationen drauf. Also ich war dann eben auch schon ein älterer Spieler und für so Olympic Summer Games oder so auch nicht mehr so zu haben. Und das erste Spiel, was mich dann wirklich richtig in den Griff bekommen hatte, das war Dungeon Master. Das war tatsächlich auch ein Rollenspiel, auf das wir noch zu sprechen kommen. Singleplayer, damals selbstverständlich, aber total revolutionär, weil schon mit 3D-Grafik. Natürlich nicht basierend auf Vektorgrafik, so wie heute, sondern also fließend, sondern auf Blockgrafik, aber immerhin. 3D und das habe ich dann auch dann und so bin ich überhaupt dann auch überhaupt zum Informatikstudium gekommen, mich durch die Versuche das nachzuprogrammieren, was mir in Basic, was mir dann zum Teil auch geglückt ist. Und das Spiel, das muss ich sagen, hat mich, glaube ich, mein erstes Studium und meine damalige Freundin gekostet.
Sieht man wieder zwei ganz interessante Sachen. Einerseits, dass irgendwie so der Zugang zur Technik natürlich ganz stark nur durch Spiel dominiert war. Auf der anderen Seite irgendwie Christian als unser Technikexperte hier gleich der feine Unterschied zwischen Vektor- und Blockgrafik, was wahrscheinlich zumindest mir überhaupt nichts gesagt hat.
Ja, deswegen habe ich angefangen, Informatik zu studieren, ne? Um Leute kennenzulernen, mit denen ich irgendwie Computerspiele programmieren kann. Das ist mir dann nicht geglückt, aber irgendwann habe ich Informatik studiert.
Ich muss da auch berichtigen, mir fällt dabei kann mich gerade ein, wegen der Vektorgrafik, meine erste Spielerfahrung war mit dem Vectrex. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, das war nämlich das war ein Oszillograph eigentlich, der das Bild gemalt hat. Das war noch gar nicht wie beim Fernseher. So, nur der Vollständigkeit halber mal erwähnt.
So, Sven, und was waren deine?
Also ganz früh angefangen war das mit so einem Atari-Spielkonsülchen. So aus Holz und so, ja, mit Pong und Donkey Kong und diese ganzen Pitfall-Geschichten. Ich und mein Bruder hockten vor dem TV-Gerät irgendwie mit riesengroßen Augen und haben auch Joysticks in Massen zerstört. Dann haben wir dann irgendwann so, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich so um die Konfirmation rum wie bei Willem, PC zu Hause gehabt, so Riesenteil. Alle Kumpels hatten natürlich einen 64er und haben mir einen Vogel gezeigt. So, was hast du denn mit PC? Sag mal, bist du bescheuert? Zum Daddeln waren wir natürlich immer bei Kumpels. Und anfing, ich weiß es noch, mein allererstes Spiel war The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, per Anhalter durch die Galaxis. Ja. Auf Englisch,
ich habe ihn gehasst.
Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Nee. Ich meine, jeder, der Informatik studiert hat, muss das lesen im Grundstudium, das gehört, glaube ich, dazu. Und damals hatte ich da noch überhaupt gar keinen Zugang. Wir standen da wie dumm vor dem Gerät und das war alles in Englisch und schwarz-weiß Text. Und so. Das war schon auf der anderen Seite, jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, eigentlich schon so eine kleine Welt. Man hat ja den Arthur Dent dann nachgespielt, was der so in dem Buch erlebt und hat das sozusagen nacherlebt mit eigenen Aktionen. Insofern ist es eigentlich auch genau die Richtung gewesen, in der wir heute so stecken.
Und das gab es für den PC damals?
Das gab es für den PC, okay. Genau. Mhm.
Genau, es war so ein Text-Adventure, ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt, zumindest noch von den Menschen. Absolut, ja. An den Radiogeräten. Das war damals noch, die frühen Computerspiele waren sehr stark dominiert in ihrer Ästhetik und auch in ihrer Spielweise von den Limitationen, die der Computer hatte im Vergleich zum heutigen System. Ich meine, heute haben wir irgendwie kleine Großrechenanlagen, wenn man das in Relation setzt zu dem, was irgendwie 1980 auf dem freien Markt war. Und damals hatte man eben noch keine 3D-Grafik und auch keinen großen Hauptspeicher. Und deswegen hatte man entweder die Chance, entweder die Möglichkeit, ein Spiel zu machen, das eine grafische Ausgabe hatte. Das waren dann meistens irgendwie so kleine Bilder, runde oder eckige Bildpunkte, die durch die Gegend geflogen sind. Oder eben Text. Und Hitchhiker's Guide to the Galaxy war eins dieser Spiele, die rein über Text funktioniert haben. Also mehr oder weniger ein Buch, das man gespielt hat. Und man hat der Figur im Buch dann gesagt, geh nach Norden, nimm das Buch und steck es dir in die Ohren. Und damals war es eigentlich sehr schade, dass sowas irgendwie heutzutage gar nicht mehr in dieser Art existiert.
Gibt es noch, muss ich dir widersprechen. Es gibt eine große Gemeinde, die textbasierte, fast genannt zu sagen, Action-Rollenspiele spielt, also NetHack, Hack, Angbank, Rogue, Muria, ADOM, da gibt es eine ganze Reihe von Spielen, die ich auch ab und zu noch rauskramme. Komplett textbasiert, also 80 mal, keine Ahnung, wie viel Zeilen.
Von der Aufzählung kannte ich jetzt auch nur NetHack, aber das ist ja immer noch sehr aktiv.
Absolut.
Da gibt es auf jeden Fall noch eine große Gemeinde, die daran spielt. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, schon dahin, dass wir langsam mal aufklären müssen, was es für Spiele geht bei uns heute.
Genau, wir sprechen.
Da müssen wir erstmal zu Real Life wieder zurück, ne?
Ja, also das Spieluniversum an sich ist einfach viel zu groß, als dass man das irgendwie in einer 2-Stunden-Sendung überhaupt ansatzweise angreifen könnte, wenn man auch noch historische Betrachtungen mit reinnehmen möchte. Deswegen haben wir uns jetzt eine Sache rausgepickt, die zumindest in meinen Augen, und ich weiß nicht, wie das mit euch ist, eine der interessantesten Entwicklungen momentan ist. Und das sind die Multiplayer-Online-Rollenspiele. Und das ist, so ein Spiel ist schon eine eigene Wissenschaft für sich und sie basiert auf Rollenspielen. Überraschenderweise. Und ich denke also, jeder, der irgendwie früher in der Schule eine Brille getragen hat und im Computerraum war, wird eventuell noch wissen, was ein Rollenspiel war. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein oder zwei Sportler gerade zuhören und die vielleicht nicht hundertprozentig informiert sind, was denn genau diese, was ist das, Dungeons & Dragons hieß das früher oder das Schwarze Auge, was diese komischen Spiele waren, die in erster Linie funktioniert haben, indem man mit Würfeln sich duelliert hat und mit Bleistift irgendwelche Zahlen geschrieben und wieder ausradiert hat. Und deswegen sollten wir, bevor wir dann erklären, wie das am Computer funktioniert, die Ursprünge so ein bisschen uns genauer angucken. Rollenspiele.
Genau, also so, was du eben erzählt hast, hörte sich das für mich an wie Risikospielen oder so. Da musste man auch würfeln und sich bekämpfen. Also wo liegt denn, ich habe das zum Beispiel nie gemacht, ich weiß jetzt gar nicht, wie so Rollenspiele mit Tisch und Brett und Würfel funktionieren. Also
es gibt, wir haben ganz früh angefangen mit Advanced Dungeons and Dragons, also fortgeschrittene Verliese und Drachen, ist holperig im Deutschen, als ich bescheuert an. Aber wir haben angefangen mit 5, 6, 7 Leuten, je nachdem wer Zeit hatte, saßen wir abends zusammen in dem Kinderzimmer, sage ich mal, von irgendjemandem. Einer macht den Spielleiter. Das ist praktisch, wenn man das jetzt übersetzt, heutzutage in die Computertechnik, der Computer ist sozusagen der Spielleiter, was früher... Also diese eine Person hat das Spiel gesteuert, wusste, wo es lang geht, hat so einen Plot, also eine Geschichte im Kopf. Was sollen meine Recken, die jetzt hier verrecken gleich, erleben? Und je nachdem, welches Spiel man gespielt hatte, also es gab mehrere, das denke ich mal erfolgreich, so war dieses AD&D, ich kürze das mal kurz ab. Und da standen halt Regeln drin. Du bist das, du hast die und die Stärke, genau. Wie jeder Mensch hat jeder seine Stärken und Schwächen in so einem Spiel. Der eine kann zaubern, der andere kann Riesenwaffen tragen, der andere kann Tiere zähmen. So, und dieser Spielleiter hat praktisch die Gruppe durch das Spiel geführt. Wenn es zu Kämpfen oder zur Entscheidung kam, wurde meistens gewürfelt. So, und da haben wir dann halt so einen Zufallsfaktor, der sowas dann auch unvorhersehbar macht. Das macht es für den Spielleiter auch interessant, also man muss da auch schon eine gewisse Kreativität an den Tag bringen, dass man ja das irgendwie noch also in einem Fluss sozusagen spielt. Ich weiß nicht, war das jetzt zu...
Und war der Spielleiter dann sozusagen jetzt ganz frei oder hatte der sozusagen irgendwie eine Rahmenvorgabe? Oder? Also wonach hat der denn sozusagen irgendwie gewusst, was als nächstes passiert?
Anfänger fangen meistens so an, dass sie so Sets kaufen. Also das ist natürlich auch alles damals, da musste man Zusatz-Add-ons kaufen. Da gab es sozusagen vorgeschriebene Geschichten. Die Gruppe hat das und das zu erleben. Je besser man wurde, desto mehr hat man sich das selber ausgedacht. Das heißt, auch mit Erfahrung hin, ich habe dann später auch selber mit einer Jugendgruppe noch Rollenspiel gespielt, da war ich dann Spielleiter, aber auch erst nach 3 oder 4 Jahren selber als Spieler. So. Man weiß, was funktioniert, man hat Ideen, auch ganz spontane. So. Ärgert die Leute auch ganz gern mal. Das bringt auch schon Spaß. Man ist so ein kleiner Halbgott. Dann.
Also da gehört ganz viel Talent dazu. Du bist ja als Spieler, bist du quasi der Regisseur.
Ne? Geschichtenerzähler.
Also die Spieler sind quasi die Helden in einer Welt, die sich nur in ihrem Kopf abspielt. Und der Spielleiter übernimmt die Rolle der Welt. Also er spielt alles andere. Er spielt irgendwie, er erzählt den Spielern, was sie sehen, was sie wahrnehmen. Und der Spielleiter spielt alle anderen, ja, sozusagen. Mhm. Also alle, die nicht von Spielern gespielt werden, die werden vom Spielleiter
übernommen. Also der Spielleiter ist sozusagen auch zuständig, wenn er gut ist, sozusagen, dass er eine bestimmte Atmosphäre und wenn er gut erzählen kann.
Regisseur,
also, dass
er sozusagen, Bühnenbildner, Ausstatter, Produzent dieses Films, der im Kopf der Spieler abgeht.
Und die waren auch sehr langwierig, soweit ich mich erinnere. Da traf man sich immer wieder, ne? Das war nicht an einem Abend anfangen und beenden, sondern da musste man auch immer wieder sich treffen.
Und
ne?
auf dem Schulhof hat man dann überlegt, so, was machen wir denn bald und wenn ich die nächste Stufe erreiche. Also es war immer ein brennendes Thema, so, wenn man mit deinen Kumpels zusammen irgendwo stand.
Du hast ja gerade ein interessantes Stichwort genannt, Stufe. Das ist, glaube ich, noch so ein Prinzip von Rollenspielen, was nicht so komplett irgendwie, intuitiv einem zufliegt. Also es ist so, wie du schon gerade gesagt hast, ein Rollenspiel ist im Endeffekt eine Sache, die im Kopf stattfindet. Wir haben einen Spielleiter, der nach einer gewissen Art von Spielphysik, also es gibt schon Regeln, die der Spielleiter auch selber einhalten muss, seine Spielfiguren durch das Spiel leitet, während die versuchen, irgendwie als freie Agenten ein Abenteuer zu erleben, das der Spielleiter leitet. Aber da gibt es dann irgendwie diese Würfel und diese Levels und Stufen. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, also eins sollte man auf jeden Fall noch hinzufügen, bei diesen Spielen, das sind diese Spiele umfassen in der Regel mehrere Regelbücher. Ja? Es sind also hunderte, wenn nicht sogar tausende Seiten von Regeln und Tabellen, also je nach Bedarf, also um auch die komplexesten ökonomischen, sozialen und natürlich vor allen Dingen irgendwie aggressiven Prozesse möglichst realistisch nachbilden zu können. Also da gab es dann später auch Gegenbewegungen, wieder Spiele oder Regelwerke, die dann auf eine Seite passten. So, aber in der Regel sind sie außerordentlich komplex und alleine deswegen sprechen sie auch, glaube ich, schon ein ganz spezielles Publikum an mit ganz viel Zeit und auch so Liebe an Zahlen. So. Und ein ganz wesentliches Merkmal...
Das hat sich aber ziemlich verliebt an gerade.
Eine Zeit lang habe ich das sehr intensiv betrieben, aber gleichzeitig fand ich es auch eben auch sehr frustrierend. Deswegen habe ich mal so beides so erwähnt und das ist sicher auch einer der Gründe, weshalb Frauen das zum Beispiel eher wenig spielen. Ich sage nicht, dass sie es nicht spielen, aber so Pen and Paper glaube ich eher wenig. Also auf dem Computer viel stärker. Aber ein wesentliches Merkmal, wir hatten es ja schon gehabt, ist die Stufe, also der Stufenaufstieg des Besserwerden, also dieses Belohnungssystem, also diese...
Ich habe einen Vergleich, also das könnte man, es hinkt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber mit unserem Schulsystem beinahe vergleichen. Irgendwann nach der 4. Stufe erreicht man die vielleicht Hauptschulreife, vielleicht auch die gymnasiale Reife, kommt dann weiter, kriegt irgendwann sein Latinum verpasst und darf dann studieren. Dann ist man Level 18 sozusagen. Ja?
Nur, dass es wahrscheinlich mehr Spaß macht als in der Schule. Ne?
Das bringt hoffentlich mehr Spaß, weil sonst sollte man nicht lassen. Da zerplatzt der Kopfhörer.
Genau, da zerplatzt der Kopfhörer und das können wir jetzt kurz für unser Public Service Announcement nutzen. Wenn ihr nicht wollt, dass mitten in der Sendung, die ihr gerade hört, Kopfhörer zerplatzen, weil das Freisenderkombinat wieder nur kaputte Kopfhörer da hat, dann werdet Fördermitglied, ruft an unter 434324, werdet, spendet uns ein bisschen Geld, unterstützt die gute Sache, das FSK hier in Hamburg für gute Kopfhörer und gute Sendung und wir reden weiter über gute Spiele.
Genau, also das war jetzt sozusagen alles noch ohne Computer, ne? Das war jetzt alles noch am Tisch.
Genau, wir sollten noch ein bisschen weiterreden. Einerseits, wie bekommt man denn eine höhere Stufe? Wie passiert das?
Also meistens erhält man für die Aktionen, die man hoffentlich erfolgreich im Spiel bewältigt, Erfahrungspunkte. So ist das eigentlich bei fast jedem Rollenspiel, dass man für meinetwegen am Anfang sind es kleine Würfel, nachher sind es irgendwie größere Monster schon, eine bestimmte Anzahl an Erfahrungspunkten bekommt. So, als wenn man in Mathe eine 1 schreibt. Ja.
Also du sagst das so ganz selbstverständlich, so, um es profan zu sagen, also für Monster totschlagen kriegt man die Erfahrungspunkte. Ne? Also in aller Regel, also man kriegt sie ja zum Teil auch irgendwie, gerade in echten Rollenspiel, also Pen and Paper, also mit Stift und Papier, also das, was es ursprünglich mal war, kriegt man von Spielleitern für gute Aktionen, also für gutes Rollenspiel. Also wenn die anderen Spaß haben an dem, wie du irgendwie deine Rolle spielst und dich mitteilst, quasi Belohnung vermittelt in Erfahrungspunkten, aber ich sag mal, in aller Regel der Fälle, weil es auch das Einfachste ist, für profanes Monster totschlagen. Desto größer die Monster, desto mehr Erfahrungspunkte kriegst du einfach und dann gibt es immer so Schwellen, die später immer schwieriger zu erreichen sind, sodass der Fortschritt langsamer wird. Der ist in der Regel lichtlinear und an bestimmten Meilenstein sozusagen, diskreten Abständen, kriegst du eben eine neue Stufe, die dich eben genau dazu befähigt, dann noch größere Monster totzuschlagen. Also diese Erfahrungspunkte, die verwendest du dann dafür, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Man kann das meistens auch frei wählen, wie sich der Charakter verbessert. Und da kommt dann halt auch genau der Punkt rein, wie sehe ich mich in dem Spiel. Meinetwegen spiele ich einen Krieger, dann werde ich keinen Wert auf meine Intelligenz oder auf mein Charisma legen.
Das ist
sehr absurd, ja. Sondern ich investiere dann meine Erfahrung, die ich dann frei verteilen kann.
Also lieber Muskeln aufbauen.
Oder? Genau, Muskeln aufbauen. Ich gebe
Pumpen dann. Ja.
Genau.
Man kennt man doch aus dem wirklichen Leben.
Und was man eben auch aus dem wirklichen Leben kennt, ist, dass man...
Ist ja einer Mitglied im Sportstudio.
dass nicht in so einem Spiel nicht alle gleich sind. Es gibt, soweit ich mich erinnere, in so einem Spiel eigentlich zwei Unterschieds, also zwei Merkmale, die schon vorher festlegen, welchen Weg ich in so einem Spiel gehen werde. Nämlich sowas Rasse und Beruf. Ist das richtig?
Ja.
Meistens. Also es gibt Ausnahmen, es gibt Spiele, die funktionieren anders, die sind eher skillbasiert. Und aber die meisten Spiele, also Fertigkeiten basiert, das heißt, du hast, sagen wir, 100 Punkte, die du verteilen kannst auf eine bestimmte Anzahl von Fertigkeiten, Kämpfen, Handeln, Diplomatie, Schauspiel. Da gibt es also Spiele, die sind da sehr, sehr fein gegliedert und dann gibt es dann Spiele, die sind sehr viel einfacher gestrickt. Da gibt es dann drei Sorten, wo du auswählen kannst. Du bist ein Magier, du bist ein Krieger oder du bist ein Priester und das war's. Ja, und wo das war auch alles, was du dann noch weiter aussuchen kannst, sozusagen. Also das ist in der Regel, es ist klassenbasiert meistens.
Gut.
Über welchem Jahre sprechen wir denn eigentlich, als diese ganzen Rollenspiele auf Pen und Paper rauskamen? Das 80er?
70er.
70er ging das los, okay.
Ja, die ersten kamen so in den 70ern. In den 80ern setzte sich das fort mit diesem A, D und D. Da gab es dann nachher noch ganz, ganz, ganz diffizile irgendwie Vampire-Geschichten. Also,
gibt es immer noch, ne? Wird immer noch viel gespielt.
Gibt es auch immer noch, klar. Dann kamen ganz viele Brettspiele dazu, so Warhammer 2K und so weiter. Das war aber nie so meine Sache. Das waren mehr so Strategiespiele als Rollenspiele.
Okay. Eine kleine Anmerkung noch, also ich habe das zum ersten Mal im Studium in Flensburg kennengelernt, diese Rollenspiele. Das geht ja so weit, dass die Teilnehmer an so einem Spiel sich auch verkleiden. Also ich bin zufällig am 1. April in so ein Rollenspiel hineingestolpert und dachte, die verarschen mich da, weil die saßen da in Ritterrüstung mit Holzschwertern und ist das normal oder sind das nur die absoluten Übernerds, die verkleidet in diese Spiele dann gehen?
Also bei uns war das so nicht, auf gar keinen Fall.
Ist mir auch unbekannt. Also das, was du sagst, das ist eher Live-Action-Rollenspiel, das gibt's auch. Also wurde dann wirklich wichtig, das sind große organisierte Events, die auch sehr teuer sind und wo irgendwie dann 100 Leute teilnehmen und mit festgelegten Rollen spielen. Aber das sind auch das viel mehr Frauen zum Beispiel dabei. Ja?
Das ist eine neuere Entwicklung aber, ne? Das gab es in den 70ern noch nicht, dass sie wirklich sich getroffen haben.
Nee, ich glaube nicht. Ich bin allerdings auch kein Spezialist. Auch,
das ist eine neuere.
Tja, sehr interessantes Thema. Könnte man, glaube ich, auch mindestens drei eigene Sendungen drüber machen. Gerade irgendwie so dennoch so die Vermischung zwischen Spielerleben und dann vielleicht auch so Implikationen im Realleben. Aber das soll uns heute nicht kümmern. So, das ist. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben an den Radiogeräten, denn dieses Vokabular, das wir euch jetzt vermittelt haben mit Rassen und Klassen und Levels und Skills, das werden wir später in der Sendung ganz fürchterlich viel benötigen, um zu verstehen, worüber wir reden. Aber bevor wir weiter reden, würden wir erst mal ein bisschen hören. Es kommt wieder Musik. Hoffentlich. Musik. In der Sendung vorbewegen, bewegen wir uns auch musikalisch weiter in die Gegenwart. Das war jetzt ein Stück, das mindestens frisch aus dem Internet kam. Was haben wir da gerade gehört?
Ja, das war ein Desert Planet mit Asteroid Hopper.
Ja, genau, so klang das im Endeffekt auch.
Asteroids, genau.
Ja, und wir sind immer noch hier im Nerd Alert und wir sprechen heute über Computerspiele und genau genommen sprechen wir nicht über alle Computerspiele, sondern über eine kleine, über interessante Subgruppe der Online- Rollenspiele mit vielen Spielern, die alle gemeinsam zusammen spielen. Wir haben gerade so versucht, ein bisschen zu erklären, was überhaupt ein Rollenspiel ist und wie das funktioniert ohne Computer. Und jetzt gucken wir uns noch an, was wir gerade gehört haben, ist im Endeffekt, dass es ganz viel auch mit Zahlen zu tun hat und dass wir einen Spielleiter haben, der sozusagen irgendwie die Welt simuliert und der aufgrund von sehr vielen Regeln, die zum Teil in sehr dicken Regelbüchern ausgeliefert werden und einem Zufallsgenerator, wenn es der Mensch ist, dann mit Würfeln zusammen das Spiel leitet und die Spieler durch das Spiel führt und sie mit Aufgaben konfrontiert und Monstern und je nachdem, wie gut die Spieler sind, dann auch wieder mit Zahlenwerten belohnt, nämlich mit Erfahrungspunkten, die dann ab bestimmten Schwellen dazu benutzt werden können, um die Charaktere der Spieler fortzuentwickeln. So, und dann kamen so die 80er Jahre und dann kamen so die ersten Computer und dann hat ungefähr, glaube ich, jeder, der dieses Spiel gespielt hat, gedacht, Mensch, das kann man auch mit dem Computer machen, so ein Spiel programmieren.
Ja, Also ich glaube, die ersten Rollenspiele auf dem Computer, die gab es längst, bevor es den PC gab oder bevor es überhaupt IBM, ich glaube noch der DPS, ich weiß gar nicht, wie die weiter ist, DPS 860 oder sowas von einer Firma, die es auch gar nicht mehr gibt, oder Großrechner, die damals ausgeliefert wurden, da haben schon die ersten Freaks dann wirklich in ihrer Freizeit genau diese Text basierten Rollenspiele geschrieben, wo du also dann als Einzelner gegen Monster gekämpft hast und dich dabei irgendwie und dabei repräsentiert wurdest durch das Ad, also was wir jetzt in den E-Mail-Adressen haben, das was du und mit der Rauftaste sozusagen hast du das Ad, also eine Zeile nach oben verschoben, beziehungsweise nach unten und rechts, ja.
Also ja, alle, die waren schon grafisch motiviert.
Ja,
also
genau.
Das war nur Frage-Antwort
oder sowas. Nee, das war schon wirklich dann textbasiert, aber in dem Sinne grafisch. Mhm. Ne? Und Wände wurden also repräsentiert durch den geraden Strich, beziehungsweise durch den Unterstrich und Monster durch E's oder F's. Also F war Felinenkatzen, ja, und O, Org. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und das war dann natürlich nicht in Echtzeit, sondern quasi schrittbasiert sozusagen. Also du machst einen Schritt und daraufhin macht die Umwelt dann auch einen Schritt. Und was da aber drin war in diesen Elementen, über die wir bisher gesprochen haben, war genau das, dass du am Anfang eine Klasse auswählst. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel NetHack nehmen, eine der Urväter dieses Genres, da konntest du also anfangen als Krieger, Valkyrie, aber auch als ich glaube Altertumsforscher oder sowas, bist also eher mit einer Spitzhacke oder als Tourist, ja, dann bist du also bewaffnet mit einem Fotoberat als Erstausstattung sozusagen, damit hast du angefangen, war natürlich entsprechend schwieriger zu spielen. Mir ist es niemals gelungen, nie eins dieser Spiele zu Ende zu spielen und zu schaffen, ja. Sehr schwierig.
Genau. Aber was diesen Spielen dann bis zur heutigen Zeit irgendwie gleich geblieben ist, ist, dass der Computer jetzt diese Rolle des Spielleiters übernommen hat. Also alles, was irgendwie kompliziert ist, sämtliche Regeln sind ja mehr oder weniger dann relativ einfach zu implementieren, weil das waren ja ganz klar, also wenn Erfahrungspunkte größer Betrag X, dann Level plus 1. So könnte man sich einfach relativ einfach die Regeln des Rollenspiels dann computerisiert vorstellen. Wie haben sich denn die Spieler oder Computerspieler, also gerade die Rollenspiele, dann weiterentwickelt von diesen simplen ASCII-basierten Versionen, die du gerade erklärt hast, zu moderneren Geschichten?
Naja, also ein Schritt ist auf jeden Fall Richtung eine verbesserte Grafik. Also ursprünglich 2D, also dann richtige grafische Darstellung, also weg von der textbasierten Darstellung, war natürlich dann erst möglich mit dem C64, Amiga, beziehungsweise dann PC, als die ersten EGA-Karten rauskamen, also nicht VGA, sondern EGA, vorher gab es glaube ich CGA, also das war dann irgendwie gerade mal 4 Farben so, aber immerhin, ja, und vor allem eben pixelbasierte Grafik, also die Möglichkeit, einzelne Pixel anzusteuern und nicht nur Zeichenketten, also du hast in dem Sinne kein Terminal mehr gehabt, sondern konntest die einzelnen Pixel die Farbwerte ansteuern.
Die famosen Sprites.
Ja, genau.
C64.
Das waren die Sprites. Das sind also dann statt also eines Apfelmännchens, also dieses Ads, hast du dann eben wie einen 20x20 großen Pixelblock, der dich repräsentiert und auf jeden Fall schon stärkere Ausdrucksmöglichkeiten bietet. So, das ist so die eine Richtung. Und das andere, das hatten wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, ist eher das Adventure, also was da war, Hitchhiker's Guide to Galaxy. Das sind auch die beiden Elemente eigentlich aus Pen und Paper, die wir vorhin hatten, nämlich das Adventure ist eher das Erzählen einer Geschichte, an der du teilnimmst, während so die ersten Rollenspiele eher so dieses Kämpfen und Interaktive und diesen Levelaufstieg hatten. So, das sind zwei Sachen, die auch nach wie vor auch bis zu den Spielen, über die wir jetzt später noch reden, also Massive Multiplayer Online Rollenspiel, auch da ist ja letztlich der Charakter, also dieser erzählerische Charakter Alibi oder weitgehend im Hintergrund. Also häufig ist es so, man bekommt eine Quest und man sagt einfach Accept. Man liest sich nicht mal den Text der Aufgabe durch, also Quest, Aufgabe, die du bekommst, sondern akzeptiert sie einfach, weil man genau weiß, was auf einen zukommt, nämlich erschlage so und so viel von diesen Monstern oder bringe den Gegenstand X von A nach B.
Genau, also ich glaube, dann war sozusagen über diese, ich glaube, war denn anders gefragt jetzt nochmal neu. Also dann gab es jetzt diesen Wechsel, ne, zu Adventure auf den Rechner hin und sowas. Aber soweit gab es das ja schon vor dem Internet, also bevor der Internet dann durchgeworden ist. Es wurde wahrscheinlich über Mailboxen oder irgend sowas gespielt. Oder ja. Ist das irgendwie auch zusammenhängend, dass jetzt also wirklich Leute parallel über eine Vernetzung auch spielen?
Ich habe, das war wirklich Prä-Internet-Ära, also Prä-World Wide Web, muss man ja konkret sagen. In der Mailbox war ich Mitglied und da gibt's da gab es halt auch so ein Text-Rollenspiel in dem Sinne, Red Dragon hieß das, ja. Und man hat gegen die anderen Mitglieder der Mailbox gespielt. Jeden Tag konnte man halt eine bestimmte Anzahl Züge machen und hat dann ja wie in jedem Rollenspiel mal wieder Erfahrungspunkte gesammelt, außer natürlich tolle Waffen und viel Geld und viel Ruhm. Die Erfahrungspunkte. Und es gab dann eine Liste, das war so die Herausforderung, besser zu sein als die anderen Mailbox-Mitglieder in diesem Red Dragon. Und jeden Tag konnte man halt sich wieder für eine halbe Stunde damit befassen. Am nächsten Tag ging es dann weiter. So war dieses eine Spiel. Das war im Endeffekt schon ja, quasi online, dadurch, dass andere Spiele auch über diese Mailbox mitgespielt haben. Aber im Vergleich zu den heutigen Teilnehmerzahlen mit teilweise jetzt bis zu einer Viertelmillion Spieler, war das natürlich nicht vergleichbar. Da waren 8 Telefonleitungen, wo man sich eingewählt hat. Ja. Und man saß vor seinem Computer und war eigentlich doch immer noch relativ alleine.
Aber das würde mich nochmal interessieren, weil ich diese Spiele kenne. Ich bin ja erst eigentlich später computerisiert worden. Kann ich mir das so vorstellen, dass eigentlich jeder für sich alleine gespielt hat und es ein Ranking dann gab, sozusagen? So.
Ja, genau. Mhm.
Aber dann.
Also keine Interaktion.
Da gab es wenig Interaktion. Weil ich frage mich, wie das gehen soll, über quasi sowas Mail-basiertes.
Das war keinerlei Interaktion zwischen den Spielern, genau. Es gab im Endeffekt eine Highscore-Liste, ja. Also die Top 10 der Spieler und man. Fand sich dann irgendwo, wenn man nach einem Jahr mitgespielt hat oder so, dann irgendwie unter den Top Ten, sonst lief man unter nicht erwähnenswert. Und
das wollte man nicht.
Da fehlte noch die Interaktion, das ist ganz klar. Also quasi eigenes Spiel, nur mit einer Online Highscore-Liste.
Mhm. Genau, und dann kam, glaube ich, die Multi-User-Dungeons-Mat.
Genau, also was Christian gerade erzählt hat, waren so die einerseits die Heimcomputer-Anfänge für ein Rollenspielen, wo dieses Regelwerk auf den Computer betragen wurde, man aber jetzt plötzlich allein vom Computer saß und dann auch gern eine Gruppe von meinetwegen 6 Charakteren geführt hat, die man aber alle selbst gespielt hat. Ja. Dann war man also früher, saß man mit 6 Leuten am Tisch, wovon einer der Bade war, einer der Magier, 2 die Krieger und dann gab es noch einen Heiler und ich weiß gar nicht was, also so genau habe ich das auch nicht mehr im Gedächtnis.
Den Tourist nicht vergessen, bitte.
Der Tourist, genau, der Tourist sollte aus in keiner Gruppe fehlen. So, dementsprechend war das soziale Element aus einem ja eigentlich grundsätzlich extrem sozialen Spiel, das ja eigentlich fast nur aus Reden bestand, aus Reden, Würfeln und ein bisschen Schreiben, ist dann weggefallen. Und einer der Gründe dafür ist natürlich, dass man an so einem Computer in erster Linie allein spielen kann. Und die Nerds, die dann trotzdem gern mit anderen Leuten spielen wollten und das Glück hatten, schon am frühen Internet teilzunehmen, haben dann versucht, sowas Eigenes, was anderes zu machen. Also haben diesen Rollenspielansatz genommen und haben daraus ein sogenanntes Multi-User-Dungeon gebaut. Und dieses Multi-User-Dungeon hat mit den aktuellen Rollenspielen, wie wir sie jetzt kennen, eigentlich so gut wie überhaupt nichts zu tun. Sieht eher aus wie diese Infocom-Adventure-Spiele, die wir vorhin geredet haben. Also es ist komplett textbasiert. Es gibt immer einen Text und gab immer eine Textbeschreibung. Du bist in einem großen Raum, von dem viele abgeschlagene Köpfe hängen, die noch Blut tropfen oder irgendwas in der Art. Was möchtest du tun? Und dann hatte man die Möglichkeit, über Tasten und so, über Eingaben, über Sätze, ich möchte nach links gehen, geh nach links oder geh nach rechts, nimm das Schwert, hau den Kopf ab, sich in diesem Spiel zu bewegen. Aber anders als bei diesen Adventuren, die auch Singleplayer waren, wie Hitchhiker's Guide to the Galaxy, wo man eine vorgefertigte Geschichte nachgespielt hat und versucht hat, bis zum Ende zu dieser Geschichte zu kommen, war dieses schon sehr viel eher an den Rollenspielwelten, die wir gleich betreten werden dran. Nämlich es gab also eine fest definierte Welt, durch die man frei laufen konnte. Man ist Monstern begegnet, mit denen hat man dann gekämpft, indem man geschrieben hat, greife Monster an. Und dann zum Schluss kam dann raus, du bist tot oder du hast gewonnen. Mit so ein paar Zwischenschritten, wo man dann normalerweise dann keine Möglichkeiten mehr hatte, irgendwie einzugreifen. Aber sonst war das eigentlich eine sehr interessante Sache. Und jetzt aus dem anderen, nicht aus dem technischen Gesichtspunkt, sondern aus dem sozialen Gesichtspunkt sehr interessant. Einerseits, weil in dieser Welt war man plötzlich mit ganz vielen Leuten aus der ganzen Welt gemeinsam. Es gab einen Server, in den hat man sich eingewählt über damals ein Programm, das nennt sich Telnet. Das gibt es heutzutage auch noch, benutzt aber eigentlich keiner mehr. Telnet ist einfach eine sehr einfache Art und Weise, im Internet zu kommunizieren. Man schickt irgendwie einen Satz hin und bekommt einen Satz zurück. Und je nachdem, was für einen Satz man hinschickt, schickt einem der Server irgendein Mist zurück. Und so konnte man dann relativ leicht so ein textbasiertes Spiel schreiben. Und man war in dieser Welt, also auf diesem Server mit vielen Leuten, konnte, hatte zum ersten Mal auch die Möglichkeit, neben einem Monster zu zerschlagen und sich durch Räume zu bewegen, auch die Möglichkeit, mit anderen Spielern zu sprechen, was irgendwie auch in diesen aktuellen, damals aktuellen Rollenspielen, die man allein gespielt hat, einfach komplett gefehlt hat.
Ja, aber nicht so spannend gewesen wäre wahrscheinlich, ne?
Mit denen.
Wenn man mit sich selber das gesprochen genau. hätte.
Magier sagt zu Krieger, hau drauf.
Ich finde ja, genau. eine Sache ganz erwähnenswert bei diesen Multi-User-Dungeons, man konnte selber die Geschichte fortschreiben. Dort gab es zwar auch eine Grundgeschichte, die sich die Entwickler mal überlegt haben, aber jeder User konnte seine eigene Geschichte mit anflanschen, sage ich jetzt mal. Das heißt, du konntest selber wieder in die Rolle des Spielleiters, des Ideenschreibers, des Geschichtenschreibers irgendwie wechseln, von dem User zum Macher. Und so entstand da eine ganz, ganz bunte Welt. Das heißt, es gab verschiedene Quests, verschiedene Abenteuer, die von anderen Usern sich erdacht wurden. Und so entstand dann eine große Dynamik in diesen Spielen auch.
Ja, da ist noch ein anderes Element, was ich interessant finde, nämlich, dass es noch nicht diese komplett vorgefertigten Avatare gab. Avatare.
Das ist im Endeffekt ein Ad-Zeichen von dem.
Ja, was früher das Ad-Zeichen war, ist jetzt also ein total großgewachsener, blonder Krieger mit blauen Augen und dicksten Muskeln und der fettesten Rüstung, ein Riesenschwert, was von allen bewundert und bestaunt werden kann. Das gab es also in Mats nicht, sondern da, soweit mir das zumindest bekannt ist, weil ich muss zugeben, ich habe ihn nie gespielt, aber man musste sich also beschreiben. Das heißt, wenn man irgendwie an sozialer Kommunikation interessiert war und ins Gespräch gekommen ist mit anderen Spielern, musste man also quasi dann Rollenspiel betreiben und also dem Betreffenden oder der Betreffenden dann erzählen, beispielsweise, wie man aussieht. Ja? Und das ist auch eben der Unterschied zu jetzt, ist, dass das sich dann auch komplett wieder im Kopf abgespielt hat, wie früher bei Pen and Paper. Und das gibt es heutzutage überhaupt nicht mehr. Und das ist bestimmt auch in gewisser Hinsicht ein Verlust.
Genau. Interessant, also das, was Sven gerade noch erwähnt hat, können wir vielleicht noch ein bisschen näher ausführen. Einer der Gründe, warum es so war, dass die Spiele auch selbst den Content gestellt haben, war auch einfach ein kommerzieller. Diese Spiele waren, also die muss man nicht kaufen, da hat man sich einfach eingebildet, die waren kostenlos. Die liefen auf irgendwelchen Uniservern. Deswegen gab es da kein monetäres Interesse daran, irgendwie den Spielcontent weiterzuentwickeln, sondern das war eine reine freiwillige Leistung. Relativ nah an dem, was man heutzutage als Open Source Software Development bezeichnet. Und häufig war es so, dass die Leute das Spiel durchgespielt haben, dann den ganzen Content gespielt hatten und dann gab es sowieso nicht mehr so viel zu tun. Und dann wurden sie zu sogenannten Wizards ernannt. Also wenn man einen bestimmten Level erreicht hatte, wurde man Wizard und damit bekam man dann die Möglichkeit, die Spielwelt selbst zu verändern. Negative Sache an der Sache war, dass dadurch das Spiel sehr heterogen war, um das jetzt irgendwie positiv zu sagen. Also es war bedeutete, das ganze Spiel basierte ja auf Texteingabe, also gehen nach Norden, nehmen das Schwert. Und je nachdem, wer einen bestimmten Raum programmiert hat, hieß das, in dem einen Raum, nimm das Schwert und im anderen Raum hieß es, greif das Schwert. Also jeder Raum hatte ein unterschiedliches Textverständnis, was einem auch gern mal den letzten Nerv rauben konnte, wenn man irgendwie dann immer nur das Wort geraten hat, das die programmierende Person in diesem Raum dann irgendwie gerade benutzt hat. Trotzdem sehr schade, dass es irgendwie diese Bewegung stark an Momentum verloren hat. Es gibt immer noch MUDs, Multi-User-Dungeons, aber die fristen zurzeit, glaube ich, eher ein kleines Nischendasein.
Also was bei MUDs sich zum allerersten Mal ausgeprägt hat, denke ich, ist, glaube ich, sowas wie eine virtuelle Existenz. Ja, dass du also quasi, durchaus, es gibt ja Leute, die haben es auch exzessiv gespielt, also mehrere Stunden am Tag und da wirklich sich genau das, also anders kann man es ja nicht nennen, eine zweite Existenz sozusagen aufgebaut haben, womit ja einfach ganz viele Dinge verbunden sind. Ja, zum Beispiel sich auch außerhalb des Spiels irgendwie damit zu beschäftigen, so was mache ich denn jetzt als nächstes oder wo dann tatsächlich auch Freundschaften entstehen mit Leuten, die man nie gesehen hat. Ja, und ich denke, da treten dann auch die klassischen Probleme auf, die du in Chaträumen hast. Das heißt, dass reale Existenzen beispielsweise vorgespiegelt werden, insbesondere das Geschlecht, was mit der Realität dann aber nicht übereinstimmt.
Ja, gut. Hier ist aber noch der Nerd Alert und ich glaube, es wird wieder Zeit, noch so viel trockenen Worten ein paar trockene Töne zu hören. Jetzt werden wir noch moderner. Jetzt kommt kein C64-Stück, sondern der Remix eines C64-Stücks.
Bye. from the ocean far upstream. Nothing to his name but a code and a dream. Looking for the legendary inland sea where the water was deep and clean and free. But the town he found had suffered a blow. Fish were dying cause the water was low. Fat catfish named a Diamond Dolls plugged the stream with copyright laws. He said, my water's good and my water's free, so Ponderosa, you're gonna thank me. Then he bottled it up and he labeled it mine. They opened and poured, but they ran out of time. So Pop made a brand and he tanned his hide. Said, this is the mark of too much pride. Tied to a horse, set the tail on fire. Slapped her on the ass and the water went higher. Ponderosa Bob wouldn't take no dove. Water ought to be clean and free. So he fought the fight and he set things right with his open BSD. Well, things were good for a spell in town, but then one day dang water turned brown. Coming to the rescue, Mayor Reed, he said, this here filter's all y'all need. But it didn't take long for the filter plugged, full of mud and crud and bugs. Bull said, gotta be a gooder way. Mayor said, hell no, she's okay. The water's fine on the open range, and he passed a law that it couldn't change. No freeze, no boil, no frolicking young. Puff took him aside, said, this is wrong. And then he found the mayor was adding the crud, so he took him down in a cloud of blood. He said, mayor's learned, he's done been mean, so they did it right, and the water went clean. That Ponderosa Buff wouldn't take no guff. Water ought to be clean and free. So he fought the fight, and he set things right with his open PSD. So once again, it was right, but then the lake went dry, she was gone again. Fish started flipping and a-flopping about, yelling, mercy, Pop, it's a doggone drought.